Привет, Larissa!
Привет, Mila!
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tequila.
Heute starten wir gleich wieder mit dem Wahrheit oder Mythos und ich habe mir einen über Russland ausgesucht.
Oh.
Und zwar ist Russland das flächenmäßig größte Land der Erde und erstreckt sich über die Kontinente Europa und Asien. Stimmt es, dass Russland bei beiden Kontinenten, also sowohl in Asien als auch in Europa, das Land ist mit der höchsten Mordrate?
Ich sage, es ist ein Mythos.
Du hast recht. Von Europa ist es das Land mit der höchsten Mordrate und in Asien aber Platz Nummer 2 nach Irak. Also Irak ist das mit dem meisten und nachher kommt gleich Russland.
Ja, klar, das macht jetzt Sinn. Das ist eins von den, ja, ein bisschen Krieg. Ländern genau. Ist.
Aber hast du auf jeden Fall gut rausgefunden.
Gut geraten in dem Fall.
Oder so.
Wir nehmen heute seit langem wieder mal so auf, dass wir uns sehen. Ist mega special. Also sonst sehe ich dich ja immer über FaceTime, aber jetzt wieder so in live ist auch mal wieder schön.
Ja, wirklich.
Aber du kannst dich freuen oder nicht freuen. Heute wird ein ziemlich emotionaler Fall. Eigentlich wollte ich ja zuerst einen anderen Fall bringen, den bringe ich jetzt aber nächstes Mal. Aber ich musste jetzt ein bisschen Planänderung machen, weil ich ja im Urlaub war in Istanbul und jetzt bin ich zurück und hatte ganz wenig Zeit zum Recherchieren und darum habe ich mich für den kleineren Fall entschieden für dieses Mal und in 2 Wochen bringe ich dann den größeren Fall als Abschluss.
Jetzt bin ich sehr gespannt, was kommt.
Es ist der 1. September 2004. Für ganz Russland ist heute der erste Schultag nach den langen Sommerferien. Dieser Tag ist etwas ganz Besonderes. Die Kinder müssen ihren Schulranzen noch nicht mitnehmen, da heute noch kein Unterricht stattfindet. Der erste Schultag wird auch Tag des Wissens genannt.
Oh, da ist mir gerade was eingefallen zum ersten Schultag. Der ist ja ganz besonders. Und zwar habe ich erst gerade mitbekommen, dass in Russland das so speziell ist, dass alle Kinder der Lehrerin Blumen schenken.
Hä, was? Das wusste ich gar nicht.
Ja, das habe ich auf jeden Fall in einer Doku so gesehen. Ich finde das richtig süß. Aber ist halt ein Muss für jeden.
Das ist mega süß. Aber ja, es zeigt wirklich genau, was du gesagt hast. Also der erste Schultag ist nicht nur, ich meine, er ist auch bei uns speziell. Also in Deutschland bekommen die Kinder ja die Schultüten. Das ist in der Schweiz auch nicht üblich.
Genau.
Aber es ist auch bei uns ein spezieller Tag. Also bei uns dürfen da die Eltern mitkommen. Und in Russland ist es einfach noch pompöser. Und das hast du jetzt gerade noch untermauert mit deinem Fact. Er wird Tag des Wissens genannt, weil er den Start eines neuen Schuljahrs bezeichnet, während dem die Kinder hoffentlich wieder besonders viel neues Wissen erlangen und lernen. An diesem Tag dürfen, wie ich schon gesagt habe, auch die Eltern ihre Kinder begleiten. Und für die Erstklässler ist es noch spezieller, weil da dürfen wirklich alle Familienmitglieder kommen. Also da kannst du auch Oma, Opa, Tante, Onkel. Und die Russen sind ja auch bekannt dafür, dass sie große Familien haben. Also da ist dann wirklich immer Full House. Ja, es ist ein wunderschöner Tag, wo einfach geplaudert wird und es wird sich schon mal mit den neuen Lehrpersonen ausgetauscht. Die Kinder sehen ihre Klassenkameraden wieder, es wird gespielt und geplaudert und es ist einfach ein ganz schöner und besonderer Tag. Und so befinden sich um die 1000 Leute an der Beslan-Schule an diesem 1. September 2004 in Nordossetien. Ossetien befindet sich im Kaukasus. Dort wird eine eigene Sprache gesprochen, und zwar Ossetisch, und Beslan ist einfach eine Stadt in Ossetien. Unter den vielen Leuten ist Aneta Gadjeva. Sie begleitet ihre Tochter Alana, die bereits das 2. Schuljahr beginnen wird. Mit dabei ist die kleine Milena, die gerade 1 Jahr alt geworden ist. Aneta ist sehr stolz auf Alana. So schnell werden Kinder groß, doch so ist nun mal der Lauf des Lebens. Alana liebt es, Klavier zu spielen und zu basteln. Sie ist sehr kreativ und musisch begabt. Sie ist sehr reif für ihr Alter und sagt ihrer Mama immer, sie solle doch nicht Dingen nachtrauern, die längst vorbei sind. Gestern können wir eh nicht mehr ändern, sagt Alana oft und lächelt dann mit ihren großen Augen. Aneta plaudert gerade mit einem Lehrer von Alana, als sie plötzlich Schüsse hinter sich hört. Panisch dreht sie sich um und sieht, wie ein Mann mit einem Maschinengewehr wild um sich feuert. Allahu Akbar, schreit er und schießt ohne Unterbrüche auf die Menschenmenge. Anettas erster Gedanke ist, dass es ein Einzeltäter ist, der eventuell verrückt geworden ist. Doch dann hört sie, wie auf der anderen Seite der Schule auch geschossen wird und sie merkt, dass sie sich mitten in einem Anschlag befindet. Reflexartig möchte sie wegrennen, doch sie weiß, dass sich Alana noch auf dem Spielplatz befindet. Ohne Alana geht sie nirgendwo hin. Und so rennt Anetta auf den Spielplatz zu. Doch leider ist dort bereits eine Massenpanik ausgebrochen und die Leute drängeln sich alle zusammen, um sich irgendwo irgendwie in Sicherheit zu bringen. Da Anetta im Strom der Menschen ihr kleines Mädchen sucht, wird sie umgerannt und fällt mit der kleinen Milena im Arm zu Boden. Die Leute rennen an ihnen vorbei, so schnell und unkontrolliert, dass Anetta das Gefühl hat, dass sie und Milena zertrampelt werden. Doch dann hält eine Frau und hilft ihnen auf. »Meine Tochter Alana ist noch da, ich werde mein Mädchen nie wiedersehen.« Dieser Gedanke schießt Anetta durch den Kopf, als sie wieder auf den Beinen steht. Sie sucht weiter, doch einer der Terroristen schubst Anetta mit einem Maschinengewehr zur Turnhalle. Dort hat sich bereits ein Großteil aller Leute, die in der Schule waren, versammelt. Wenn es eine Hölle gibt, war sie in dieser Turnhalle, sagt Anetta. Die Turnhalle ist viel zu klein, um die über 1000 Leute mit genügend Raum aufzunehmen. Alle sind ineinander gequetscht und mitten unter ihnen steht Anetta mit Milena im Arm. »Dort hinten ist Alana«, ruft plötzlich eines der Elternteile in Anettas Nähe. Und tatsächlich, in der hintersten Ecke steht Alana und winkt ihrer Mama erleichtert zu. Ein kleiner Korridor zwischen den Menschen trennt die beiden voneinander. Auf diesen Korridoren laufen die Terroristen auf und ab, um ihre Geiseln zu beobachten. Anetta sagt Alana, dass sie über den Korridor zu ihr kriechen soll. Alana traut sich aber nicht und möchte auch nicht, dass ihre Mama sich bewegt. »Sie werden uns erschießen, Mama«, sagt die Neunjährige traurig. Doch Anetta wagt den Schritt und schleicht sich zu ihr rüber. Sie fallen sich in die Arme und klammern sich angsterfüllt aneinander fest. Alana versucht, ihre kleine Schwester abzuschirmen, um ihr so den nötigen Schutz zu geben. Ein Vater von 2 Jungen versucht, die Leute zu beruhigen. Er spricht auf Ossetisch mit ihnen. Als die Terroristen das hören, erschießen sie den Mann von hinten und schleifen seine Leiche quer durch die Halle zu seinen Söhnen. Die Terroristen beginnen Sprengkörper an den Ausgängen der Turnhalle zu befestigen. Sie befehlen den Oberstufenschülern, ihnen zu helfen. Auch an Basketballkörben werden sie hinuntergehängt. Ein Junge soll einen Sprengkörper direkt über Anetta und die Leute um sie herum hängen. Er zittert vor Angst und sagt, dass er das nicht möchte, weil er Angst habe, dass sie explodieren. Anetta will ihm Milena geben, damit sie ihm helfen kann, doch die Terroristen stoßen sie zurück auf den Boden und zwingen den Jungen weiterzumachen. Dann platzieren sie 2 Auslöser auf dem Boden und jeweils einer von den Terroristen stellt sich drauf. Alle Leute in der Turnhalle wissen jetzt, dass sie in die Luft fliegen, wenn sich einer dieser Männer bewegen sollte. Anetta bekommt das Verlangen, ihre Kinder zurück in ihren Bauch zu stoßen, damit sie nicht geboren werden und diese Tragödie miterleben müssen. Doch leider ist so etwas nicht möglich. So beschließt Anetta, dass sie ihre Töchter beschützen und lebend herausholen wird, koste es, was es wolle. Sie überlegt sich, wie sie die beiden schützen kann, wenn es eine Explosion geben sollte, und probiert sich so weit zu strecken, dass sie beide komplett abdecken kann. Das ist jedoch nicht ganz möglich und Anetta weiß, dass es so oder so zu wenig Schutz wäre, um die Mädchen in einem solchen Fall zu schützen. Verzweiflung macht sich breit. Neben ihnen sitzt Fatima, Anettas Nachbarin. Sie hat ihre 3 Kinder dabei, die jüngste noch jünger als Milena. Sie weint schrecklich und irgendwann reicht es den Terroristen. Mit Maschinengewehren im Rücken wird Fatima mit all ihren Kindern abgeführt. Anetta bekommt panische Angst. Ist ja klar, was sie mit ihnen machen werden. Und so versucht sie, Milena so gut es geht bei Laune zu halten. Plötzlich rufen die Terroristen, dass alle Mütter mit Kindern, die unter 3 Jahre alt sind, mit ihnen mitkommen sollen. Anetta greift sofort nach Alenas Hand und nimmt sie abgeschirmt mit sich mit. Die Terroristen bringen sie in die Garderoben, wo auch Fatima mit ihren Kindern schon sitzt. Fatima und Anetta fallen sich erleichtert in die Arme. Hier haben sie alle ein bisschen mehr Platz. Es hat auch Duschen, wobei die Terroristen ihnen gesagt haben, dass das Wasser vergiftet sei. Niemand traut sich zu trinken, doch als der Tag zu Ende geht, nehmen einige der Erwachsenen kleine Schlucke vom Wasser, weil sie es nicht mehr aushalten. Aus Angst geben sie es aber nicht den Kindern. Der 2. Tag der Gefangenschaft bricht an und die Umstände in den Garderoben verschlechtern sich. Ungefähr 20 sehr junge Kinder befinden sich unter ihnen, welche nicht wissen, was vor sich geht. Sie weinen und quengeln, doch niemand kann ihnen die Sorge nehmen. Es gibt keine Toiletten und so stehen sie alle zusammen in einem Pool aus Urin, was einen unausstehlichen Gestank verursacht. Am Nachmittag merken sie, dass einer der Terroristen nervös auf und ab geht. Das Gerücht geht um, dass Putin kommen wird, der Präsident von Russland. Es kommt aber nur der Ex-Präsident von Ingushetien, einer Provinz in Russland. Er möchte mit den Terroristen verhandeln. Plötzlich geht die Tür zu den Garderoben auf und ein Terrorist schreit: Alle Mütter dürfen ein Kind mitnehmen, folgt uns. Niemand weiß, wohin sie gebracht werden, doch für Anetta ist klar, dass sie sich nicht für eines ihrer Kinder entscheiden wird. So fragt sie die Terroristen, ob sie Milena mit Alana rausschicken darf und an ihrer Stelle zurückbleiben dürfe.
Oh Gott, so schrecklich. Ja. Aber da merkt man richtig, wie sehr sie ihre Kinder liebt.
Paul, also ich finde, ich könnte mich niemals entscheiden, also schlimm.
Nein, das kannst du doch auch nicht. Mhm. Also ich bin ja keine Mutter, aber ich könnte mir das nicht mal zum Beispiel bei meinen Katzen vorstellen. Also das geht doch nicht.
Geht mir genau gleich mit meiner Katze und meinem Hund. Ja. Was habe ich gesagt? Eine Mutter, ein Kind. Ansonsten werde ich willkürlich jemanden töten und das geht dann auf deine Kappe, schreit der Terrorist. Anetta bekommt Angst und Schweiß läuft ihr über den ganzen Körper. Sie dreht sich um zu Alana und drückt sie. Bleib bei deiner Freundin, es wird alles gut, sagt sie und geht mit Milena raus. Tränen laufen ihr übers Gesicht. Sie weiß, dass Alana nicht allein ist, aber sie ist auch nicht in Sicherheit. Die Terroristen führen die Mütter über den Campus nach draußen. Sofort werden die Frauen und Kinder in ärztliche Behandlung gegeben. Anetta sucht ihre Freundin Fatima, doch eine andere Mutter sagt ihr, dass Fatima mit ihren älteren Kindern zurückgeblieben sei. Das Baby hat sie jemandem mitgegeben. Anetta bricht in Tränen aus. Wie hat Fatima das geschafft? So hätte sie ja dasselbe tun können. 26 Leute wurden am zweiten Tag entlassen. 11 Mütter, 15 Babys. Anetta übergibt Milena ihrer Mutter, die gemeinsam mit anderen Angehörigen draußen wartet. Sie möchte sofort wieder reingehen, doch ihre Mutter hält sie zurück. Milena wird noch gestillt und so könnte niemand anderes sich um sie kümmern. Anetta ist das im ersten Moment egal. Sie will zu Alana, doch ihre Mutter sackt vor ihr auf die Knie und fleht sie an zu bleiben. So bleibt Anetta mit einem Stein im Herzen vor der Polizeiabsperrung. Am dritten Tag heißt es, dass Kinder entlassen werden. Anetta rennt sofort zur Schule, doch genau in diesem Moment sieht sie, wie die Schule explodiert. Es heißt, dass Verletzte mit den Krankenwagen sofort ins Krankenhaus gebracht werden. So rennt Anetta zurück zum Krankenhaus. Es kommen 3 Krankenwagen, doch keine Spur von Alana. Es kommen auch Leichenwagen, doch Anetta weigert sich, diese abzuchecken. Vor den Krankenhäusern hängen Listen mit allen Leuten, die verletzt oder tot sind. Doch Anetta hofft weiter. Ihr Ehemann kommt von der Schule und sagt ihr mit Tränen in den Augen, dass niemand mehr am Leben ist. Der Rest der Leute ist in der Explosion ums Leben gekommen. Anetta bricht zusammen und weint. 2 Tage lang suchen sie alle lokalen Krankenhäuser ab und lesen die Namen auf den Listen durch. Keine davon trägt Alanas Namen. Anettas Neffe geht ins Leichenhaus der Hauptstadt Vladikavkaz. Er ruft an, um zu fragen, was Alana anhatte. Dann beginnt er, Alanas Ohrringe zu beschreiben. Und da merkt Anetta, dass ihr Neffe ihr eine Leiche beschreibt. Ihre 9-jährige Tochter wurde das Opfer der Terroristen. Anetta sackt zu Boden und schreit. Sie hört nicht mehr damit auf, bis sie keine Stimme mehr hat. Am 1. September 2004 stürmen um 9.30 Uhr 32 Terroristen die Schule Nummer 1 in Beslan. Beslan wird mehrheitlich von orthodoxen Christen bewohnt. Die Angreifer sind Tschetschenen, welche die Ungläubigen stürzen wollen. Unter ihnen befinden sich maskierte Leute, Leute mit Sprengstoffgürteln und sogar 2 bis 4 Frauen. Zuerst schießen sie in der Schule rum. 5 Leute sterben bei diesem ersten Angriff. Dann, als die Polizei eintrifft, erfolgt ein Schusswechsel, worauf die Angreifer 1127 Menschen als Geiseln in die Turnhalle treiben. 50 Menschen gelingt hier die Flucht, der Rest wird in der verminten Turnhalle eingesperrt. Die Terroristen drohen damit, 50 Geiseln für jeden Toten von ihnen zu töten und 20 für jeden Verletzten von ihnen. Die Schule und ihre Umgebung wird polizeilich abgeriegelt, doch es gelingt vielen, doch zum Schulgelände durchzudringen und sich neben die Polizei, die Armee und die Sondereinheiten zu stellen. Die Terroristen fordern, dass alle tschetschenischen gefangenen Terroristen aus den ingusetischen Gefängnissen entlassen werden. Den Rückzug aller russischen Truppen aus Tschetschenien und den Rücktritt Putins. Von draußen versucht die Armee, Nahrung für die Geiseln zu liefern. Die Terroristen lehnen diese ab. Die Geiseln müssen teils sogar ihren eigenen Urin trinken und sich bis auf die Unterwäsche ausziehen, weil es so heiß ist und sie so durstig sind. An diesem Tag verhandelt die UNO über den Antrag, dass die Terroristen aus den Gefängnissen entlassen werden sollen. George W. Bush sichert Russland seine volle Unterstützung. Am 2. September sieht man schwarzen Rauch und man hört das Geräusch einer Explosion. Es handelt sich aber nur um eine Granate, die auf die Truppen draußen geworfen wurde. Niemand wurde verletzt und durch die Hilfe des Ex-Präsidenten werden um 15.30 Uhr 26 Mütter und Kinder freigelassen, darunter Anetta und Milena. Der Schulleiter stirbt, weil ihm das Insulin verweigert wird. Er war Diabetiker. Am 3. September einigen sich die Truppen und die Geiselnehmer auf den Leichenabtransport. Nachrichtensender in Russland teilen allen Angehörigen mit, dass es sich bei den Leichen nur um Erwachsene handle. Die Kinder seien alle am Leben. Doch gerade als ein Nachrichtensprecher erleichtert und mit feuchten Augen in die Kamera spricht, zuckt er plötzlich zusammen. Man hört zuerst einen Knall, dann einen zweiten. Zwei Explosionen. Gefolgt von wildem Schussverkehr. Die Explosion ist bis heute unerklärlich. Vielleicht hat ein Geiselnehmer sie ausgelöst, vielleicht waren es aber sogar die russischen Truppen. Auf jeden Fall wird dabei kurz nach Mittag ein Schusswechsel ausgelöst, den die russischen Spezialeinheiten nutzen, um das Gebäude zu stürmen. Da nicht ganz klar war, wer das Kommando hat, da die ganze Aktion sehr spontan und ungeplant war, dauert es aber mehrere Stunden, bis die Einheiten das Schulgebäude wieder unter Kontrolle hat. Im Verlauf dieser Aktion stürzt die Decke der Sporthalle ein, was vielen das Leben kostet. Es ist nicht ganz klar, ob die Decke gesprengt wurde oder ob das russische Militär einen ungezielten Schuss abgegeben hat. Herzzerreißende Bilder gehen um die ganze Welt. Mütter, die mit ihren halbnackten Kindern im Arm aus dem Gebäude geführt werden. Menschen, die sich auf die Soldaten stürzen und dankbar das Wasser trinken, das man ihnen entgegenhält. Kinder, die von ihren Angehörigen in den Arm genommen werden. Und weiße Tücher, unter denen sich auch ganz kleine Körper abzeichnen. Ein nackter Junge steht vor einem Soldaten und sagt ihm, ich musste Urin trinken. Hast du vielleicht einen Schluck Wasser für mich? Mir geht es nicht sehr gut. Ein anderer Soldat trägt einen Jungen im Arm, der sein Bein verloren hat. Ganz Beslan ist auf den Beinen und hilft. Geiseln werden gestützt, da sie nicht mehr laufen können. Eine Frau wird gefilmt, wie sie neben der Trage mit ihrem Kind darauf läuft. Kurz vor dem Krankenwagen bricht sie zusammen. Eine andere Frau schreit, ihr müsst zurück, mein Kind ist noch da drin, während sie selbst auf einer Trage weggetragen wird. Ein Junge mit seinem kleinen Bruder an der Hand sagt, sie haben plötzlich von den Dächern auf uns geschossen. Alle Krankenwagen sind pausenlos unterwegs. Privatwagen werden angehalten und mit den verletzten Kindern gefüllt. Vor der Schule beginnen sich die weißen Leichentücher zu stapeln. Es handelt sich dabei hauptsächlich um sehr kleine Körper. Im Ganzen soll es 331 Tote gegeben haben und 704 Verletzte, darunter mehr als 200 Kinder. Doch nur in einem Leichenhaus werden bereits fast 400 Tote gezählt, deshalb sind es bestimmt mehr als die öffentlich bekannte Zahl. 27 Geiselnehmer werden getötet, darunter zwei Frauen. Einer, ich nenne ihn hier Abdul, wird lebend festgenommen und zwei weitere werden bei der Festnahme getötet. Der rechtsradikale Islamist Jamil Besayev gab sich im Internet dazu bekannt, dass er der Anführer der Geiselnahme Beslan war. Alle Geiselnehmer waren aus Inguschetien eingereist. Abdul und Besayev kämpften im Tschetschenienkrieg Seite an Seite gegen die russischen Truppen. Sein großer Bruder, der ebenfalls mit ihm im Krieg war, besuchte die Koranschule, wo er leider nicht die Offenheit der Heiligen Schrift aufgenommen hat, sondern sich diese als Grund zum Krieg aussuchte. Er fühlte sich in seinem Glauben unterdrückt und übertrug diesen Gedanken auch an seinen Bruder Abdul. Nach dem Krieg lebten beide mit ihren Ehefrauen und Kindern in Ingushetien. Ein Jahr vor der Geiselnahme verließen beide schlagartig und ohne Vorwarnung ihre Familien. Bei der Geiselnahme war Abdul sichtlich nervöser als alle anderen und als es dann zum Schusswechsel und der Explosion kam, floh er mit einigen Geiseln aus dem Gebäude. Bei seiner Flucht stolperte er über ein junges Mädchen, das halbtot am Boden lag. Er zögerte nicht lange und hob sie hoch, um sie hinauszutragen. Vielleicht war es dieser kurze Heldenmoment, der ihn die Sekunden kostete, die er gebraucht hätte, um von der russischen Polizei zu fliehen. Abdul konnte nämlich für einen kurzen Moment im Gewimmel der Menschen untertauchen, doch Augenzeugen verrieten ihn dann an die Polizei, darunter auch die Eltern des Mädchens, das er gerettet hatte. Sie hat aber nur seinetwegen überlebt. Abdul hält die Arme hoch und beteuert immer wieder, dass er nicht auf die Geiseln geschossen hätte. Doch er wird mitgenommen und kommt ins Gefängnis. Im Mai 2006 beginnt sein Prozess, der mehrere Tage dauert. Seine Anklage lautet Mord, versuchter Mord, Banditentum und Besitz von Waffen. Abdul kooperiert und betont immer wieder seine Unschuld. Er hätte niemals auf Kinder geschossen, da er selbst zwei Kinder habe. Er erzählt auch, dass Besayev die Aktion geplant hat, um einen neuen kaukasischen Krieg auszulösen. Er habe sich mehr seinem Bruder und dessen Ideologien angeschlossen. Ein Komitee der Beslan-Mütter wird gegründet. Die Vorsitzende dieses Komitees hat Mitleid mit Abdul und hilft ihm, irgendwelche Beweise für seine Unschuld zu finden. Sie schaffen es nicht und Abdul wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Dies ist bis heute unverändert. Anfangs hieß es, dass alle anderen Terroristen tot seien. Doch seit 2006 ist bekannt, dass mindestens ein weiterer Terrorist fliehen konnte und auf der Fahndungsliste steht. Die Terroristen haben ihren Angriff gut und lange geplant. Sie haben sich als Bauarbeiter ausgegeben und konnten so schon viel vorher unter den Dielen der Schule ganze Waffenlager erschaffen. Dies wäre ohne Korruption der Ämter nicht möglich gewesen, sagt die Öffentlichkeit.
War da eine Baustelle?
Es war zwar keine Baustelle in der Schule, aber es braucht ja immer so Sanierungsarbeiten. Oder sie haben dann gesagt, ja, ich bin ein Elektriker, obwohl gar niemand einen Elektriker gerufen hat. Ja, oh Gott. Und so konnten sie dann ihre Dinge machen. Die russische Regierung spricht immer von internationalem Terrorismus, wobei es sich bei dieser und anderen ähnlichen Anschlägen um tschetschenische Bürger handelte. Am Anfang des Angriffs sagten die Medien auch, dass es sich um Araber handelte, was nur eine Verbindung der Tschetschenen zu Al-Qaida schaffen sollte, welche es offiziell gar nicht gibt. Doch was ist das Problem zwischen Tschetschenien und Russland? Tschetschenien ist eine autonome Republik in Russland. Das heißt, sie gehören zwar zu Russland, sind aber größtenteils unabhängig. Das Russische Reich hatte zunächst kein Interesse am Kaukasus, höchstens als Verbindung zu ihrem Verbündeten Georgien. Da die Russen also immer wieder aktiv in der Region waren, löste es Spannungen und Revolten unter den Tschetschenen gegen die Russen aus. So brach irgendwann nach mehreren Zusammenstößen der Kaukasuskrieg 1817 aus. Russland gewann den Krieg, wobei Tschetschenien während dem Bürgerkrieg einige Jahre unabhängig war. Im Jahr 1921 wurde Tschetschenien aber sowjetisiert. Während dem Zweiten Weltkrieg nutzten sie dann die Chance, sich wieder gegen Russland zu revoltieren, doch das führte nur dazu, dass sie nach Zentralasien deportiert wurden und bis 1957 dort bleiben mussten. Als die Sowjetunion zerfiel, erklärten sich die Tschetschenen als unabhängig, was zum Tschetschenenkrieg 1994 führte. Und dort hat ja auch der Abdul mit Besajew und so gekämpft, also da haben sie sich kennengelernt. Dort zogen sich die russischen Truppen zurück, doch 1999 begannen die Kämpfe erneut und Russland übernahm die Kontrolle über Tschetschenien. Tschetschenen sind überwiegend Islamisten, weshalb Russland Tschetschenien immer wieder mit Terroristen verbindet und Rechtsradikalen, was auf den größten Teil natürlich nicht zutrifft. So hatten die Russen aber wieder einen Grund, den Tschetschenen die Schuld in die Schuhe zu schieben, sprich zu behaupten, dass sie anderen Terrorgruppen angehörten. Doch wie immer in solchen Tragödien halten nicht die großen Fische den Kopf hin, sondern die kleinen. Leute wie Anetta und ihre Töchter oder Fatima und ihre Kinder. Es ist völlig egal, welcher Politik oder welchem Glauben die Angreifer angehören. Sie benutzen diese Ansichten nur als Grund für ihre Taten, was dann für Ungebildete ein schlechtes Bild schafft. Allgemein ist es ja mit Terroranschlägen so, dass man sofort wieder überall sieht, Muslime sind gefährlich, ich habe Angst vor Leuten mit Kopftüchern und, und. Alles Dinge, die niemals mit solchen Tragödien in Verbindung gebracht werden sollten. Wir haben ja schon mal darüber diskutiert, deshalb sage ich jetzt hier nicht mehr dazu. Aber ich weiß nicht, magst du noch was sagen?
Ja, also ich finde es einfach im Allgemeinen so schlimm, weil es hat gar nichts mit dem Glauben zu tun, auch wenn man zum Beispiel über den IS spricht. Wenn man sich damit auseinandersetzt, man kann auch ganz gute Dokus drüber schauen und da wird man auch darüber aufgeklärt. Sieht, dass es nichts mit dem Glauben zu tun hat, sondern einfach eine Art Gehirnwäsche ist und du dann einfach da reingerätst und dann hast du keinen Ausweg mehr, sobald du drin bist. Und ja, deshalb finde ich es einfach schrecklich und das sollte niemals mit dem Glauben verbunden werden, weil es gehen nicht nur Muslime zum Beispiel zum IS. Wieso gibt es denn Deutsche, Schweizer und aus anderen Ländern Leute, die dorthin gehen zu diesen Menschen und die unterstützen und ihnen helfen, weil es einfach gar nichts mit dem Glauben zu tun hat, sondern ihnen das einfach eingetrichtert wird.
Genau, also eine gute Serie zu dieser Gehirnwäsche, da komme ich übrigens später noch dazu, aber ein Tipp von mir und ich glaube von uns beiden, wir haben sie beide gesehen, ist Kalifat auf Netflix. In dieser Serie geht es um Schweden und Schwedinnen, die sich dem sogenannten Kalifat anschließen wollten. Und deshalb gehen sie nach Raqqa, was die Hauptstadt oder das Hauptgebiet der rechtsextremen Muslimen ist. in Syrien. Und sie merken dann, dass es nicht das Paradies ist, das man ihnen verspricht. Aber also schaut euch die Serie an, ich finde sie wirklich super. Die Beslan-Tragödie brachte auch viele politische Umentscheidungen mit sich. Putin beschloss, ein paar Umstrukturierungen einzuleiten, um solche Ereignisse in Zukunft zu vermeiden. Er wollte, dass dazu der Kreml, also der Hauptsitz in Moskau, mehr Macht hatte. Außerdem forderte er, dass er als Präsident die zukünftigen Regierungen der einzelnen Republiken aussuchen dürfe und diese dann nur noch angenommen oder abgelehnt werden konnten. Im Inneren des Landes und auch bei uns im Ausland hieß es, dass die Beslan-Tragödie nicht von den Tschetschenen selbst geplant worden war, sondern ein Ausland ihre Finger mit im Spiel hatte. Russland sprach von einem Geheimdienst und bei uns hieß es einfach ein Ausland. Putin forderte, dass die Terroristen in ihren Lagern vernichtet werden und notfalls auch im Ausland schon gesucht werden. Die 32 Terroristen waren alle selbstmordbereit. Das heißt, sie alle waren und wären dazu bereit gewesen, ihr Leben für diese Aktion zu geben und den Märtyrertod zu sterben. Sie haben jegliche Verhandlungen verweigert und haben schließlich 2 Bomben gezündet, als sie merkten, dass ihre Forderungen aussichtslos waren. 2 der anderen Mütter, die entlassen wurden, haben ebenfalls ihre Kinder verloren, die sie zurückgelassen haben. Fatima ist mit ihrem ältesten Kind gestorben. Ihr mittleres Kind hat auf wundersame Weise überlebt. Anetta konnte sich anfangs nicht mehr um Milena kümmern. Sie wollte sie einer herzlichen Familie geben, die sich über eine Tochter freuen würde. Zuerst wurde Milena an Freunde gegeben, doch dann holte Anettas Familie Milena zurück. Milena war der einzige Grund für Anetta am Leben zu bleiben. Und so beginnt Anetta sich irgendwann aufzuraffen und sich wieder um Milena zu kümmern. Anetta spielte lange mit dem Gedanken, sich umzubringen. Und so ging es auch vielen anderen Angehörigen, die ihre Kinder oder Liebsten im Angriff verloren haben. Anetta zog dann im Mai 2005 mit ihrer Familie nach Vladikavkaz, 25 Kilometer vom Geschehnis entfernt. Milena musste viel durchleiden in ihrer Kindheit. Ihre Mutter erzählte ihr immer wieder die grausame Geschichte und sie wurde ständig mit Alana verglichen. Milena wollte aber stets als eigene Person gesehen werden und irgendwann sagte sie das auch. Für Anetta ist es sehr schwer, Milena alleine aufwachsen zu sehen. Am 1. September sieht man Milena nie auf dem Campus. An diesem Tag besucht die ganze Familie die Gedenkfeier für die Beslan-Opfer. Als Milena 8 Jahre alt wurde, durfte sie zum ersten Mal mit zur Gedenkfeier. Sie trug während der ganzen Feier Alanas Foto in den Händen. Larissa, was denkst du zu dem Fall?
Ich finde den Fall so schrecklich. Du hast mich gerade gesehen, habe schon wieder Tränen in den Augen. Also das war wirklich ein Fall, der hat mich sehr gepackt. Und ihr habt es nicht gesehen, aber wir mussten sogar einmal kurz abbrechen, weil Mila und ich einfach weinen mussten, so halb. Also ja, war einfach nicht möglich, das weiterzumachen. Aber ich weiß jetzt nicht genau, an was es liegen könnte. Aber ich finde, du hast es so alltagsnah erzählt. Also man konnte sich so gut in Anetta reinversetzen. Es war wirklich schrecklich. Also auch, was an den anderen passiert ist. Vielleicht trifft es uns auch noch, weil wir beide Lehrerinnen sind und in Schulen arbeiten. Und ich denke auch als Lehrperson, du hast so eine große Verantwortung allen Kindern gegenüber. Dann, was auch Anetta durchgemacht hat, dass sie sich für ein Kind entscheiden musste. Das ist ja wirklich das Schlimmste. Und auch Fatima, die sich für ihre Kinder eigentlich geopfert hat, weil sie sie nicht alleine lassen wollte. Also das ist wirklich alles so herzzerreißend. Einer Seite verstehe ich das, was mit Abdul war, dass es da dann einige gab, die gesagt haben, ja, sie möchten ihn retten oder irgendwas. Aber auf die andere Seite muss man auch bedenken, dass er sich ja dafür entschieden hat und dass ja lange geplant war, wie du erzählt hast. Ich meine, die haben ja diese Bauarbeiten gemacht und es war ja von Anfang an klar, dass da Kinder involviert sind. Ich denke, klar, er hatte eine Gehirnwäsche, wie wir vorher schon drüber gesprochen haben. Das ist ja offensichtlich wirklich, wahrscheinlich war er wirklich nicht so ein Mensch, der das von sich aus wollte, sondern wirklich dazu getrieben wurde. Aber ich finde trotzdem, dass er eine Strafe dafür verdient hat, weil er war dabei und er hat ja da auch mitgemacht. Und es wäre auch komplett falsch, wenn er ohne Strafe davon kommen würde. Ja, und allgemein vom Krieg, das verstehe ich sowieso nicht, wieso es das gibt auf dieser Welt. Das finde ich schrecklich. Darum Da müssen wir wahrscheinlich gar nicht drüber sprechen. Ich denke, das kann einfach niemand verstehen, wieso dass es Krieg auf der Welt gibt und wieso man sich gegen ein Volk so zusammenschließen muss. Also ja, ich finde das einfach richtig schrecklich und dieser Fall hat mich wirklich sehr berührt. Und ja, vielen Dank natürlich, weil ich kannte den Fall nicht. Es war sehr interessant und ich finde, du hast ihn wirklich sehr gut erzählt und aus der Perspektive von einer Mutter, die ihre Kinder so sehr liebt. Und ja, es war wirklich schlimm zuzuhören.
Also ich möchte hier an dieser Stelle auch nochmal ganz klar betonen, dass ich Abdul nicht in den Schutz nehmen will, auch wenn ich seine Version auch noch erzählt habe. Also genau wie du gesagt hast, ich verstehe und ich finde es auch mega schön, dass da wirklich eine Mutter, eine Beslan-Mutter, also eine von denen, die da entlassen wurde, ihm helfen wollte.
Das muss man ihm natürlich auch zugestehen, dass er da noch jemanden gerettet hat, obwohl er das natürlich nicht hätte müssen und einfach hätte verschwinden können. Aber ich finde trotzdem, straflos sollte er auf keinen Fall davon kommen.
Genau, alles was du sagst, Larissa, passt eigentlich sehr gut zu meinem zweiten Tipp in dieser Folge. Und zwar für alle, die nicht gerne Serien schauen, weil vielleicht die Bilder auch zu hart sind, habe ich noch einen Buchtipp und zwar das Buch Online Dschihad von Morton Ruhe. Ich poste euch das Buch mit dem Autoren zusammen mit dem Titelbild auf unsere Instagram-Story tequila.podcast. Und da geht es nämlich auch um einen Jungen, der sich ziemlich gut in Deutschland integriert hat. Doch plötzlich passieren einfach ziemlich viele Ereignisse, die ihn aus der Bahn werfen. Und er schließt sich dann übers Internet dem Online, also eben diesen Online-Rekrutierungen an. Und ja, passieren dann auch noch ziemlich schlimme Dinge. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen, dass man halt auch mal die Seite sieht, wie wir vorher gesagt haben, von diesen Gehirnwäschen und denen halt wirklich auch Leute unterzogen werden, die keinen Ausweg mehr haben. Und darum schließen sich da dem an.
Man muss ja auch bedenken, dass meistens Leute rekrutiert werden, die sowieso psychisch labil sind. Ja, und ich finde, das ist einfach dasselbe Prinzip, wenn man einfach so diese Schwachen probiert ins Boot zu holen und irgendwann merken die vielleicht, hey, das funktioniert gar nicht so und das waren falsche Versprechungen, aber kommen dann trotzdem nicht mehr raus.
Genau, also ich stimme dir da vollkommen zu. Ich habe mir den Fall ausgesucht, weil ich unbedingt mal einen Amoklauf bzw. einen Terroranschlag auf eine Schule bringen wollte. Nicht, weil ich das voll feiere oder so, sondern weil das für mich als Lehrerin oder für uns als Lehrerinnen ja einfach... Ja, weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das einfach meine allergrößte Angst, dass so etwas mal passiert. Und ich würde natürlich in so einem Fall, ich bin mir sicher, dass du das auch machen würdest, mit meinem Leben für meine Schüler kämpfen. Komme, was wolle.
Ja, natürlich.
Aber meine Abschlussfrage zu diesem Fall, Larissa, ist, weißt du, was du tun müsstest, wenn du jetzt noch Lehrerin wärst, im Fall einer Geiselnahme oder im Fall eines Amoklaufs?
Ich muss jetzt sagen, dass du mir letztes Mal darüber erzählt hast, dass ihr so einen Test hattet, einen Testlauf. Darum, ich weiß gar nicht, in der Schule, in der ich gearbeitet habe, da hatten wir nur einmal, glaube ich, wenn Feuer ausbricht, was wir da tun müssen. Aber wir haben nie geprobt, was wir tun müssen, wenn man mal einen Amoklauf wäre. Darum, ja, bitte erzähl du es, weil ihr habt das geprobt.
Genau, also wir haben den Fall Amoklauf geübt in der Schule, nicht in der Schule, sondern in der alten, wo ich war. Aber ich weiß natürlich noch, wie es läuft, was man da machen muss. Ich sage aber zuerst mal bei einer Geiselnahme, da ist es so, dass wir keinen Widerstand leisten dürfen und unsere und die Sicherheit der Kinder hat einfach absolute Priorität. Auch nicht mit den Geiselnehmern reden und wenn möglich, und natürlich nur, wenn das ohne Risiko möglich ist, sollte man die Polizei kontaktieren und sich in eine sichere Zone begeben. Also jetzt in Anettas Fall, hätte man schauen sollen, dass man eben nicht in diese Turnhalle gelangt, aber nur, wenn das irgendwie möglich ist, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Ansonsten können wir im Fall einer Geiselnahme leider nicht viel machen, außer den Geiselnehmer zu folgen und zu gehorchen. Ich würde einfach darauf achten, dass meine Schüler alle in meiner Nähe bleiben und immer hinter mir sind. Bei einem Amoklauf, das haben wir ja geübt, da müssen wir sofort alles verriegeln. Also mit Pulten und Stühlen und alles Mögliche, was man findet, sollte man einfach die Türen verriegeln. Und ich habe ja noch eine Terrassentür in der Schule, also ich müsste auch schauen, dass die möglichst zubleibt, obwohl das einfach unsere größte Angriffsfläche wäre. Also ich hätte wahrscheinlich in meinem Schulzimmer keine Chance, wenn von draußen jemand kommt. Und die Kinder muss man möglichst schnell unter die Fensterbank verfrachten, weil da sind sie einfach am sichersten, wenn auch jemand von draußen schießen würde. Und unsere Fensterbänke sind ziemlich breit, also ich habe da auch so ein Sofa draus gemacht, also die Kinder können da gut drauf sitzen. Das heißt, darunter ist dann erst recht kein Problem und da wären sie dann auch von Schüssen von draußen sicher.
Und das finde ich einfach einen super Tipp, also auch für alle anderen, dass man das mal so, ja, mitbekommt, wie man sich da am besten schützt, weil ich wusste das zum Beispiel vorher gar nicht, wahrscheinlich gar keinen Plan gehabt, ich wäre wahrscheinlich unter das Lehrerpult gegangen und hätte alle da drunter mitgenommen, aber ich meine, das ist ja voll, ja, ja, aber ich finde es super.
Also in dieser Situation weiß man ja dann überhaupt nicht, was man tun soll und ja. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass wir nicht mit dem Täter reden dürfen und intern informieren sollten, dass etwas abgeht. Also nur, wenn das irgendwie möglich ist, ohne uns selbst in Gefahr zu bringen.
Also zum Beispiel eine Durchsage machen.
Ja, also nicht Durchsage machen, aber vielleicht irgendwie, wir haben einen Lehrer-WhatsApp-Chat, dass man vielleicht da sagt, hey Leute, passt auf, ich habe Schüsse gehört, irgendwie so. Und wir dürfen auch nicht mit dem Täter reden, auch wenn wir ihn kennen. Also auch wenn es ein ehemaliger Schüler ist oder ein Schüler von jetzt oder so, nicht irgendwie das Gefühl haben, ja, auf mich hört er, er ist immer gern zu mir in die Schule gekommen oder so, weil in diesem Fall gibt es da keinen, er hat mich gerne oder nicht gerne. Alle Handys müssen eingesammelt werden, außer das der Lehrperson. Das ist jetzt in meiner Stufe kein Problem, aber so für die Oberstufenlehrpersonen vielleicht auch noch wichtig. Und das Handy muss auf lautlos sein, weil das könnte in einem Fall halt verraten, wo man ist. Und darum sollte es möglichst lautlos sein. Und ganz wichtig, am Fenster muss ein Zettel befestigt werden, mit wie vielen Leuten, also mit der Anzahl Leute, die sich im Raum befinden. Die Klassenstufe, also bei mir wäre es erste, zweite, dritte Klasse, den Namen der Lehrperson, wie viele Leute verletzt sind von denen im Raum und die Handynummer. Ich weiß nicht genau, wieso. Das ist einfach der Ablauf, den sie uns gegeben haben. Ich glaube, dass ist mehr für die Polizei, wenn sie von draußen versuchen zu helfen und dann sehen sie vielleicht, ja, okay, bei denen sind von 12 Kindern 10 schon verletzt, da müssen wir sofort handeln oder keine Ahnung, ich weiß nicht genau, aber so ist der Ablauf geregelt. Ich dachte mir so zum Abschluss vielleicht noch kurz, weil wir ja auch in unseren Instagram-Stories immer Überlebenstipps posten, vielleicht noch kurz, ja, für euch einfach, dass ihr auch hört, wie das so ablaufen würde im Fall einer solchen Tragödie für uns als Lehrpersonen.
Darum bin ich froh, dass du mir das auch gesagt hast, weil das kann ich natürlich in Zukunft gleich auch so, ja, in meinem Kopf behalten und ja, in einem Notfall so verwenden.
Genau. Zum Abschluss habe ich heute eine ganz kurze Schulgeschichte für euch parat, aber ich dachte, ich kann sie euch heute nicht vorenthalten, wenn wir es ja schon um Schule und alles haben, damit ihr vielleicht auch wieder mit einem etwas leichteren Gefühl den Podcast beenden könnt und in die Wochen starten könnt, weil es ist ja Montag jetzt heute, wo der Fall rauskommt. Und zwar habe ich einen Schüler, vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich glaube, unserer allerersten Podcast-Folge habe ich mal von ihm erzählt, als er gesagt hat, Mashallah, die Hübsche. Wisst ihr noch? Larissa lacht schon.
Ja, ich weiß es noch.
Ja, und dieser Schüler, der existiert natürlich immer noch und der schaut immer noch TikToks und darum ist er immer noch sehr aktuell mit diesen ganzen Wörtern. Und er ist jetzt ein bisschen mehr bei mir, weil eigentlich ist er aus der Parallelklasse und nicht bei mir, aber jetzt hat er 2-3 Schulstunden bei mir. Und er ist ziemlich verhaltensauffällig und darum, also, aber er ist diagnostiziert, also man muss ihn wirklich zum Teil auch wirklich rausstellen, damit er wieder zur Ruhe kommt. Und dann habe ich ihm halt letztens wieder sagen müssen, so, jetzt packst du deine Sachen und setzt dich in die Ecke, weil es geht wirklich nicht mehr mit dir, normalen Unterricht zu machen. Dann schaut er mich an, schmeißt so die Arme in die Luft und sagt, Habibi, bitte. Ich so, was? Er so, bitte nicht, Habibi, schick mich nicht weg. Ja, ich bin mir nicht sicher, weil er benutzt immer. Nicht. Nein, ich glaube auch nicht, aber immer.
Für alle, die es auch nicht wissen, es heißt Schatz.
Genau.
Darum denke ich jetzt nicht, dass er dich einfach Schatz nennen würde, aber.
Nein, ich glaube auch nicht.
Auf jeden Fall wieder mal eine lustige Story.
Genau, von dem kleinen Kerl da.
Ja.
Ja. Ja, ich hoffe, ihr könnt trotz all den traurigen Dingen, die wir heute gehört haben, noch einigermaßen gut die Woche starten oder beenden, je nachdem, wenn ihr die Folge hört. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und dass wir uns nächste Woche wieder hören.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.